Wenn ihr Digimon The Movie 2001 in den deutschen Kinos geschaut habt, seid ihr bereits da mit Mamoru Hosoda in Kontakt gekommen. Zur Feier der Premiere seines neuesten Films Bell wagen Dimbula, Shin Levy und Alex Roston im ersten Anihabara Creator Spotlight einen Blick in die Vergangenheit des Anime-Regisseurs, um letztendlich zu klären, ob Bell die Messlatte noch ein Stückchen höher legt oder more of the same ist. Viel Spaß! Willkommen zurück zum 166. Shortcuts Podcast. Wir reden heute über den Film, der inhaltlich entscheiden wird, wie Anime-Filme in den nächsten Jahren geschrieben sein werden. Er ist so prägend, dass wenn ich einfach, also dass ihr euch einfach jetzt konzentrieren solltet. Das ist jetzt echt eine ernste Diskussion hier, okay?
Das war jetzt aber sehr ein großer Klopper. Für diesen Anfang.
To be honest, ich habe einfach gehofft, dass ich Shin ein bisschen regeln kann.
Ich glaube, Shin ist gerade sprachlos geworden.
Nee, ich habe einen Zettel in die Kamera gehalten, auf dem steht, Shin ist besser als Symbola.
Das hat er wirklich. Also vielleicht sage ich erstmal, wir reden heute über Bell von Mamoru Hosoda. Wir machen das auch so, dass wir noch sehr, sehr viel über seine alten Filme reden. Wir reden gleich noch über den ersten Digimon-Kurzfilm, Bokura no Wargame, über das Mädchen, das durch die Zeit sprang, über Summer Wars und dann halt schließlich über Bell. Mhm. Um so ein bisschen Kontext zu liefern und so. Aber erstmal liefere ich jetzt euch Kontext, wer hier überhaupt spricht. Ich bin Dimbula.
Hallo Dimbula.
Hallo Dimbula. Hallo Dimbula.
Wie ihr wisst, bin ich schlechter als Shin.
Hallo Dimbula.
Hallo Dimbula. Hallo schlechter als Shin.
Sag auch mal Hallo Shin.
Hallo, ich bin Shin und man nennt mich den Elon Musk von Anihabara.
Nur ohne Geld.
Weil du ständig schlechte Twitter-Posts machst?
Ja, genau.
Oh, das war gar nicht schlecht.
Das stimmt leider wirklich.
Diese schlagfertige Person, die gerade so auf die Stelle ganz spontan den Witz kreiert hat, das war Levi.
Hallo.
Und zu Gast heute in der Runde die Person, die tatsächlich, also die wir vorgeschickt haben an vorderste Front, um den Bell-Film zu gucken, Alex Roston.
Hallo, ich bin Alex und ich mag Aufmerksamkeit.
Das stimmt.
Das stimmt, ja.
Weißt du warum? Weil Roston lässt sich gerne viel kosten.
Oh Gott!
Mir fällt kein schlechterer Wortwitz darauf ein, muss ich ehrlich gestehen.
Und nun sind wir alle Lost On.
Lost On, den ersten Film. Digimon Adventure Bokura no Wargame. Der ist in Deutschland auch erschienen, hat aber nicht wirklich einen Namen. Ich glaube, der ist einfach Digimon The Movie oder so. Und falls ihr euch erinnert, der lief bei uns auch im Kino, der wurde quasi zusammengeschnitten mit dem zweiten Kurzfilm, dem kleinen 10-Minüter von Mamoru Hosoda und davor noch die Angela Alaconda-Werbung, die dich darauf hinweist, dass du den Film nicht raubkopieren sollst.
Ja, das war das Beste am ganzen Film. Mit Abstand das Beste am ganzen Film.
Ich hasse Angela Anaconda. Er hat mir den schlimmsten Ohrwurm gegeben meines Lebens. Das Opening werde ich nie vergessen.
Ich erinnere mich nicht
aber dran. Stimmt, die hat das mal eingesprochen irgendwie in Filmen teilweise. War das nur ein Anime-Film? Nee, oder?
Ich glaube, das war halt einfach, weil der amerikanische Vertrieb 4Kids halt einfach ultra viel editiert hat an diesem Film.
Ja, ja und danach wurde doch noch irgendwie dieser Digimon Adventure 02-Film dran geschnitten, oder? Mit Teriamon und so.
Ich weiß noch, dass ich als Kind, ich war so ends verwirrt, weil ich, also, ich dachte halt, dass in dem ersten Kurzfilm, da reden die über so einen Junge aus Amerika, der irgendwie das Pentagon gehackt hat. Und dann dachte ich halt, dass Willis, der Junge aus dem Digimon 02-Kurzfilm, dass das dieser Pentagon-Hacker-Typ ist.
Ja.
Weil ich dachte halt, ey, diese Filme müssen doch irgendwie zusammenhängen.
Deutschland war schon immer sehr clever in der Vermarktung.
Das war alles Amerika. Sollen wir kurz aber sagen, worum es geht und warum wir jetzt über den Digimon-Film in einem Bell-Podcast reden?
Nein.
Okay, ich mach's trotzdem. Der ist 2000 erschienen, hat so eine Länge von ungefähr 40 Minuten und stammt aus der ganz, ganz frühen Zeit von Hosoda.
Als er noch bei Toei war.
Genau, als er noch bei Toei war. War das eigentlich sogar sein Regiedebüt?
Der 10-Minuten-Film.
Der vorige war sein, also sein erster richtiger Film, kann man sagen.
Ich weiß noch, also vor diesem Film und vor dem 10-minütigen Kurzfilm hat Hosso da ja so zwei Folgen in der Serie gemacht, Digimon Adventure 01.
Ja.
Und irgendwie dachte ich mir so, ey, Hosso da ist ganz schöner Kaiju-Fan, wenn er immer so riesige Monster gegeneinander antreten lässt und so.
Ja, ist er auch.
Also, schon, ne? War das schon, wo sie in der realen Welt wieder waren?
Ich glaube, oder ja. War das noch in der Digi-Welt? Ich glaube, der hat die Folge in der realen Welt gemacht, weil ich nicht total bescheuert bin. Müsste ich ganz schnell nachgucken. Aber ich bin mir ziemlich sicher eigentlich. Und ja, er ist großer Kaiju-Fan, weil er hat ein Interview gegeben zu Bokula no Wargame und da hat er gesagt, er findet Kaijus.
Sieht man definitiv. In diesem Zehn-Minüter da.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe mir den Film jetzt ja für den Podcast nochmal angeguckt. Ey, der hatte aber echt einen richtig guten Soundtrack. Also, ich weiß nicht, ob jemand noch den nochmal angeguckt hat.
Ja, war das nicht der Digimon-Soundtrack gewesen? Also ich hatte, als ich mal ein bisschen reingeguckt habe, auch diese typische Digimon, ja, wir werden schaffen, Kampfmusik, die sie da eingeblendet haben.
Teils, glaube ich.
Teils, genau.
Also sie haben auch Original benutzt, also nur für den Film, aber sie haben auch Digimon-Soundtracks recycelt, ja.
Ich bin mir auch fast sicher, dass die in der amerikanischen Version halt echt viel vom Sounddesign und so rausgeschnitten haben. Ich habe nämlich jetzt auf Japanisch einfach mal geguckt. Aber das Soundtrack und so richtig cool mit Symphonieorchester. Im Prinzip, ich musste die ganze Zeit an Ghibli denken. In dem Digimon-Film. Okay.
Ich weiß nicht, ich verstehe diese ganzen, da werden wir drauf kommen, diesen ganzen Hosoda Miyazaki-Vergleich gar nicht. Ich sehe da halt null, irgendwie null. Keine Ahnung, ich finde, der hat komplett andere Themen, die er bespricht in seinem Film. Also komplett also übertrieben. Man ist halt Anime-Filme über Familie und so. Das gibt's halt bei Miyazaki auch mal, aber ja, genau. Ich habe bei Digimon Bokula no Wargame, was ich nachgeschaut habe, ich glaube, er hat das nie offiziell gesagt, aber es gab in den 80ern mal einen Film, der hieß Wargames. Und der hat eine sehr, sehr, sehr ähnliche Geschichte gehabt. Kriegsspiele hieß der, glaube ich, bei uns mit Matthew Broderick. Genau. Da frage ich mich halt die ganze Zeit, ob der darauf basiert.
Ich glaube, von der Story habe ich auf jeden Fall auch schon mal gehört, aber da ich den Film in den 80ern, aus den 80ern nie gesehen habe, kann ich die Frage auch nicht beantworten.
Mhm. Wollte, glaube ich, auch nur flexen, dass ich recherchiert habe vorher.
Sollen wir vielleicht mal kurz, damit uns alle folgen können, sagen, worum es in dem Film geht. Es geht im Prinzip um ein Digimon, das im Internet auftaucht und dort Daten frisst. Und Izzy, weil er so den ganzen Tag vom PC hängt, dem fällt das dann auf, dass es dieses Digimon gibt und während er noch zu Tai rüberläuft, um ihm Bescheid zu sagen, dass es dieses Digimon im Internet gibt, fängt es an zu schlüpfen und zu digitieren und weiter Daten zu fressen und noch weiter zu digitieren, bis es dann irgendwann eine Atomrakete startet. Und
well, that escalated quickly.
Und jetzt müssen halt Tai und Izzy halt irgendwie versuchen, dieses Digimon zu stoppen, bevor eine Atomrakete einschlägt.
Also davor geht ja erstmal die komplette Infrastruktur am Arsch.
Weil das Vieh das ganze Telefonnetz frisst.
Weil das sich da eingeklinkt hat und halt einfach auch die ganze Zeit irgendwelchen Unsinn treibt. Und dann müssen die es zu zweit quasi retten. Also erstmal der Taichi und der Izzy, weil der Rest irgendwie verstreut ist. Der Yamato mit TK ist irgendwie bei der Oma ganz komplett am Arsch der Welt, ohne Internet, ohne Computer. Ich meine, das waren ja damals auch noch Zeiten, Freunde. Sind wir doch mal ehrlich.
2000, da war ich noch in der Grundschule.
Da war das Internet am Boomen, ich sag's euch.
To be honest, ich überlege gerade, hatte ich da schon so die Flatrate?
Nein.
Ich hatte dann noch nicht mal einen Computer.
Ja, da gab es ISDN.
Einen Computer hatte ich da schon.
Das war sehr weit, ja. Ich meine, ich sehe sogar hier, wenn ich nochmal in den Film so ein bisschen reingucke, sehe ich sogar so alte Windows 95
UI.
Mit irgendwelchen Netzwerkverbindungen, die er da aufbaut, um sich einzuloggen in die Digi-Welt.
Im Abspann steht irgendwie auch so ein Special Thank You Microsoft Corporation
drin. Ah, okay.
War das nicht auch so mit den Credits, die dann quasi auf diesem Hintergrund von Windows 95
hochgelaufen sind? Ja, genau.
Super gemacht, mal ganz am Rande.
Also, was hat der Digimon-Film gemacht? Warum reden wir über Digimon heute? Ich glaube, der legt so die Basis für alle weiteren Filme von Hosoda. Also voll, klar, ja. Er liebt Technologie, da muss man ja nicht drüber reden.
Und das Internet.
Ja, und das Internet. Aber er liebt ja
virtuelle
auch
sowas, Welten.
Sowas wie Familie, wie, wie soll ich sagen, Slice-of-Life-Szenen. Weil sowas gibt es ja voll oft. Also man sieht, wie die zusammen essen, man sieht, wie die kochen, man sieht, wie die, heißt nicht, einfach nur ganz langsam leben. Der Film fängt ja irgendwie so ein bisschen langsam an und laut Hosoda selbst war das Absicht, um
der
so
Digimon-Film?
Das zu zeigen.
Dafür, dass er nur 40 Minuten hat, lässt er sich echt viel, viel Zeit, das stimmt.
Genau. Also das Pacing ist trotzdem sehr schnell.
Und im Prinzip, es gelten so grundlegend ja auch die Sachen, die wir schon im Digimon-Podcast gesagt haben. An dieser Stelle habe ich ihn natürlich verlinkt. Aber der nimmt halt wirklich so Kinder und ihre Fantasie ernst. Also als das eben erzählt hatte mit der Atomrakete, das ist doch so typische Kinderfantasie, oder? Mhm.
Oder das von dem anderen Kind, was du erzählt hast, die eine Szene, ja, also wo Issy so kam, ja, mir hat gerade hier ein Junge geschrieben, der hat sich ins Pentagon reingehackt, ja, genau. Dass er gesehen hat, dass eine Atomrakete gestartet ist. Und das ist der Countdown und die Zeit, die wir noch haben, bis die Atomrakete einschlägt. Bitte, was hast du? Was hat der?
Ja.
Aber das finde ich, es ist immer noch ein Film, der mir sehr, sehr viel Spaß macht.
Ja.
Man sollte das nicht allzu realistisch betrachten.
Ja, aber als Kind fand ich das halt
klar,
super.
Klar, geil, überhaupt. Also die ganzen Schlagworte dann halt auch noch super spannend natürlich.
Und auch heute finde ich es super, dass ich das Kind super fand. Und auch diese ganze Thematik quasi, hey, wie schaffst du es mit deinen Freunden irgendwie noch Zeit zu verbringen, wenn die halt in ihrem Leben schon andere Wege gehen als du. Ist ja auch so ein typisches Kinderthema. Ne?
Ja.
Und daneben, so Sachen, die, wie Shin halt auch schon sagt, wie alle Hosoda-Filme hat der richtig guten Slapstick. Also, ich weiß noch, einer der ersten Szenen, da läuft ja Izzy rüber zu Tai und sagt das dann so, hey, das Ei ist geschlüpft. Und Tai hält da gerade ein Ei in der Hand. Und
ja, richtig. Und
er guckt halt so zu dem Ei so rüber.
Ja.
Oder die andere Szene, wo dann ist er die ganze Zeit am Gerstentee saufen, ja, und dann, du, Taichi, ich kann's nicht behalten. Was kannst du nicht behalten? Geht dann halt schnell aufs Klo und in dem Moment stürzt halt das komplette System ab.
Ja.
Oder als ja. Tai bei Sora anruft, die haben sich gerade so zerstritten, wie in der Serie halt auch, und dann halt quasi die Haushälterin sagt, Sora sagt, ich soll ihn ausrichten, dass sie nicht da ist. Ja. Super Slapstick. Und währenddessen halt, da hast du auch immer diese, also ich glaube, man erkennt halt auch immer alles, was Hosoda gemacht hat an der Digimon-Serie, weil der hält sich halt null daran, wie die Charakterdesigns von Izzy und Tai eigentlich aussehen müssen. Der macht's halt so, dass sie halt einfach ganz viel Ausdruckskraft haben.
Ja. Was aber auch immer krass viel über die Gesichter macht. Das merkt man auch in dem Film. Also man hat so ein bisschen so diese dörpigen, verlaufenden Gesichter, die aber alle eine gewisse Emotion dann dabei ausdrücken können.
Ja, genau.
Also es ist nicht so dass das schlecht gezeichnet, aber es ist halt einfach übertrieben gezeichnet. Und es gibt halt die Situation, wie man quasi, wenn man selber in dieser Situation wäre, perfekt wieder. So alles, was im Hirn gerade vor sich geht, sieht man im Gesichtsausdruck.
Genau, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe bei mir in den Stichpunkt geschrieben, die Gesichter bei Hosoda immer sehen sehr verwackelt aus. Weiß nicht, ob das richtige Wort dafür ist.
Ja, das meinte ich so ein bisschen mit diesem Verlauf. Also in dem Digimon-Film sind die noch so krass verlaufen teilweise. Mhm. Auch wenn man so in den Hintergrund guckt, die sehen sehr, sehr komisch gezeichnet aus. Und in aktuelleren Filmen von ihm sind die immer so ein bisschen verwackelt vielleicht oder auch verschmitzt, guckend, so in die Richtung.
Dann. Genau.
Die bleiben irgendwie dann clean, aber er arbeitet dann irgendwie, glaube ich, so viel auch so mit einer Hautfarbe, also dann, wenn die rot anläufen und sowas.
Ja.
Wie in den 60ern. Also Hosoda ist ja auch ein Kind.
60er, rot 60er. Und ich habe eine Überleitung. Ich kann den buhlern. Wusstet ihr, dass der Film als was ganz anderes geplant war? Eigentlich soll der Film nicht in den 60ern spielen. Und Taichis Vater sollte der Hauptcharakter sein und sollte irgendwie eingebaut werden, dass Taichis Vater auch Digimon-Ritter war oder irgend sowas. Ja, hat er in einem Interview gesagt. Haben sich im Endeffekt dagegen entschieden, auch aus Produktionsgründen.
Alle Quellen findet ihr in der Videobeschreibung.
Bitte nicht.
Aber es ist ein extrem gutes Interview, vielleicht können wir das wirklich verlinken, weil er hat das auch erzählt, sein Ziel des Films war es, darzustellen, dass es nicht nur Gut und Böse gibt oder gerade in so einer Welt wie einer Digimon-Welt, was halt die sehr stark mit Gut und Böse arbeitet, weil das der Computervirus, ja, der ist halt ein Virus, der ist jetzt nicht böse, sondern er macht halt das, was er machen muss, um zu überleben. Ja. Ich das hat mich nicht ganz so gehuckt, wenn ich ehrlich bin.
Ich wollte auch gerade sagen, ich weiß auch nicht, ob ich das gesehen hatte. Also ich weiß halt einfach nur, dass ich es damals mega gruselig fand, dass das Ding halt nicht sprechen konnte und dir immer E-Mails geschickt hat.
Wie?
So wie du heute mit uns kommunizierst. Creeps,
genau. Ja. Also ich dachte, wie der eigene Boss oder so.
Ja, und da wird der Link zu Taichis Vater.
Er ist nämlich mein Boss.
Anderer Aspekt, und danach können wir wahrscheinlich so langsam aber weitermachen. Hosoda versteht irgendwie so. Also, ich glaube, er war schon immer sehr gewandt, also sehr, sehr in dem Westen zugewandt irgendwie. Mhm. Also, wenn du überlegst, in diesem Film werden halt einfach quasi so Kinder von der ganzen Welt dargestellt. Also, irgendwie, ich weiß, Klischee und so, aber auch irgendwie Indien, Amerika, Europa und so weiter.
Indien irgendwie auch so.
Naja, auch, ja. Also komplett von den Philippinen, der hat einmal die Weltkugel komplett umrundet.
Ja.
Ja.
Macht er auch in sehr vielen Filmen, also Bell, Summer Wars und so zum Beispiel.
Ja,
auch
ja, das stimmt, ja.
Immer mal wieder.
Also generell ist ihm Bindung ja sehr wichtig.
Die Vernetzung.
Ich würde auch mit euch diskutieren, zum Beispiel, dass auch Summer Wars ist ja auch irgendwie Familienbindung, das ist ja auch irgendwie sowas.
Summer Wars geht ja quasi nur um
Familie. Wollte gerade sagen, eigentlich. Ja, Summer Wars ist, also er hat Familie irgendwie, finde ich, in jedem Film drin und Summer Wars ist halt, ja, okay, das ist halt das Hauptthema.
Ja. Und vielleicht war das ein Spoiler, weil Summer Wars zufälligerweise vielleicht 1:1 der Digimon-Film ist, nur in lang.
Nur in lang, genau.
Weiteren Aspekt.
Und ohne Merchandise.
That's sad.
Apropos Merchandise, guck mal, ich habe Pokémon hier und kann die gehen. Oh
Gott. wollen wir einen Film weitergehen?
Ja, wir können auch gleich die Überleitung schlagen, oder? Weil wir gerade einmal angefangen haben mit Summer Wars.
Pass auf, dann machen wir das jetzt so. Dann springen wir jetzt mal 9 Jahre weiter, nur um dann 3 Jahre zurückzuspringen, um bei das Mädchen, das durch die Zeit sprang, zu landen.
Oh!
Wir sind bei unserem zweiten Film angekommen. Ohne Witz, als die Überleitung bei mir im Kopf gerade entstand, wusste ich doch nicht, dass er jetzt bei dem Film landen wird.
Bist du wirklich Überleitung gesprungen gerade?
Ja. Denn Hosoda ist jetzt bei Studio Madhouse angekommen und macht jetzt Langfilme.
Mhm. Ja, ein bisschen länger wurden sie wohl.
Ja.
Wie lange? 1,5 Stunden?
Ja, ja, ist normal. Zu der Zeit war, glaube ich, 1,5 Stunden Standard.
Worum geht's?
Ja, was soll ich sagen zu das Mädchen, das durch die Zeit sprang? Wir haben die Makoto, die ja im Grunde eines Tages so diese Fähigkeit für sich entdeckt, dass sie irgendwie in der Zeit zurückgehen kann und das dann einfach nutzt, um ja so ein paar Alltagssituationen, die ihr irgendwie nicht gefallen, die ein bisschen peinlich für sie sind, zu rewinden, um diese dann halt wieder neu zu erleben und das Ganze zu verbessern. Und ich weiß nicht, inwieweit wir hier spoilern dürfen oder wie weit wir dann über das Ende noch groß reden dürfen, aber es entwickelt sich dann, ja, wie es meistens so ist bei diesen Zeitreisefilmen, in eine Richtung, wo der Charakter ein bisschen die Kontrolle darüber verliert und
krasses Drama, ja.
Auch einen anderen Charakter noch trifft, der, auch sich so ein bisschen herausstellt als jemand, der das auch mit manipulieren kann.
Der Film ist 16 Jahre alt, ich glaube, wir können spoilern. Ja.
Ich glaube, bei Bell sollten wir aufpassen.
Ja, genau.
Aber ich glaube, bei dem können wir ein bisschen freier drüber reden.
Ja, gut, es ist hier Love Interest. Ja, jetzt ist es raus.
Ja. Klassischer Dreiakter, ne? Also, erster Akt führt so die Charaktere ein, zweiter Akt experimentiert sie so ein bisschen doof mit ihrer Fähigkeit rum und in der dritten Akt kriegt sie dann so die Schwere, ihre Entscheidung zu
spüren. Mit Höhepunkt und das Ende und dass sie den letzten Sprung quasi verbraucht hat und dann ihren Freund dabei zusehen muss, wie er auf sein Ende zuradelt.
Mhm. Was mir unheimlich gut an diesem Film gefällt, ist so ein bisschen, dass der, also wie vorhersehbar der ist irgendwie. Also, du weißt ja im Prinzip schon durch diese Personenkonstellation am Anfang, so ein Mädchen zwischen zwei Jungs und so, die wird sich in irgendeinen von den beiden verlieben, genau. Und auch keine Ahnung, immer wenn sie diese Beziehungsschmerzen hat, kommen so überdramatische Geigenstücke. Also, der Soundtrack hat auch nicht so viel Varianz. Also, das macht ihn halt noch vorhersehbarer. Und normalerweise würde ich sagen, okay, vielleicht ist der Film dann gar nicht so gut. Aber der Film nutzt irgendwie so diese Vorhersehbarkeit, um dir seine Botschaft quasi extrem mit voller Wucht so in die Fresse zu hauen. Also, steht ja ganze Zeit im Film irgendwie dieses Time waits for no one und so.
Mhm.
Ja. Und das will dir dieser Film natürlich sagen. Liebesbeziehung, Time waits for no one. Go for it, Makoto. Sonst bereust du es.
Eine Sache hast du gemacht, hier steht in meinen Anstichpunkten, Bona soll über den Soundtrack reden.
Soll ich über was anderes noch reden?
Nee, ich hätte dich dazu noch gebracht, sonst.
Was willst du denn zum Soundtrack sagen?
Nö, nix. Ich wollte nur, dass du darüber redest. Du kannst das. aber ich muss sagen, ich bin mir echt nicht ganz sicher, was ich von dem Film halten soll. So, ich habe den das erste Mal geschaut vor einiger Zeit, schon relativ lange her, damals lief auf Super RTL in irgendeiner Anime-Nacht, keine Ahnung, es war nicht nachts, sondern irgendwie Anime-Abendfilm. Und ich fand den damals ganz gut, aber wie nochmal zu schauen, bin mir nicht sicher. Also, diese ganzen Figuren im Film, also ob es Makoto ist, ob es Chiaki ist, die sind alle so
normale Teenager.
Ja, so langweilig.
Normale Teenager.
Ja, genau. Also ich weiß, dass Hosoda nicht so das Ziel hat, so typisch große, starke Charaktere zu haben. Ich weiß, dass Hosoda auch nicht das Frauenbild von Miyazaki teilt. Da gibt es ja sehr
schöne Diskussionen. Wer weiß das nur?
Ja, hat er nicht nur ein paar Mal gesagt in verschiedenen Interviews. Ja, genau. Und das passt also da dann auch, dass Makoto nicht so ein starker, weiblicher Charakter ist, wie Miyazaki mag. Aber irgendwie hat mich das, weiß nicht, es hat mich dadurch nicht gecatcht. So, wenn ich einen Ghibli-Film schaue, so wird ja immer mit Miyazaki verglichen, freue ich mich, die Figuren zu sehen. Ich freue mich mehr, über die zu erfahren. Und bei dem Film jetzt so, ja. Und zwar halt eine Zeitraum-Story.
Bin ich wirklich ganz anderer Meinung. Ein Kritikpunkt, den ich an Bell habe, und ich fand Bell ultra großartig, aber das hat man ja schon gehört, ist so ein bisschen, dass Bell viel zu viele Aspekte aufmacht. Und das macht halt so ein, das machen gerade ältere Filme machen das halt nicht. Ältere Filme sind immer sehr, also sind häufig in meiner Wahrnehmung irgendwie sehr, sehr reduziert in den Themen, die sie besprechen, aber gehen die halt irgendwie sehr, sehr tief an.
Ja, das macht das ja nicht. Also das ganze Zeitreisekram wird, also ich weiß, das ist halt nicht das Hauptthema, so Zeitreise selbst, aber das wird ja null tief eigentlich.
Also ich kann mich halt sehr bildhaft, gut, ich habe den Film auch erst gestern gesehen, an Sätze halt erinnern, wo irgendwie Chiaki meinte, hey, Gott sei Dank hast du dieses Zeitreise-Gadget gefunden, weil du so ein Dummkopf bist und sowas.
Ja.
Was hättest du nämlich für richtigen Schaden anrichten können, wenn du diese Fähigkeit halt gescheit genutzt hättest?
Ja.
Also da hat ein gutes Gespür, finde ich, so für die Zeit. Also auch Jahr 2000, ne, so für Computer und sowas. 2006 so, also wenn ich mich mal so versuche zu erinnern, so wie so das Feeling so 2006 war. Also es war halt schon so ein bisschen so, dass man
Dummes.
Ja, dass die Welt halt sehr langweilig war und man selber halt sich also sehr, sehr
da dumm waren gefühlt wir, da waren hat, wir selber ja. Genau in dem Alter.
Ja, also to be honest, ich habe den Film wirklich damals, als er herauskommen, sehr, sehr nah dann schon gesehen gehabt. Und ich weiß, wenig später habe ich dann im Musikunterricht ein Referat über japanische Musik gehalten.
Über den Soundtrack.
nee, das nicht. Also einfach über japanische Musik. Und das war eigentlich so auf 15 Minuten angedacht. Und dann habe ich halt Nachfragen bekommen und ich habe die sehr, sehr ausschweifend beantwortet. Und dann war das aus dem 15-Minuten-Referat auf einmal ein 45-Minuten-Referat geworden. Und dann meinte die Lehrerin zu mir so, hey, wollen wir nicht mal in der letzten Stunde, weil das war quasi die Stunde drauf, einen Anime-Film gucken. Plot-Twist, dazu ist es nie gekommen, aber den hätte ich halt genommen. So. Vielleicht gut, dass ich es nicht getan hätte, weil was hätten meine Mitschüler dann von mir gedacht?
Nö, also das ist halt ein normaler Film. So. Also, du hast ja nicht Nonombiori Summer Vacation oder wie das heißt.
Den gab es im Jahr 2007.
Ich weiß, aber sowas ähnliches gab es bestimmt.
Ich bin mir nicht so sicher.
Ja, einfach Boku no Pico, weil gerade Sommer ist, nehmen, ja.
Hallo Corona. Weiß nicht.
aber jetzt noch so ein paar Aspekte aus dem Film. Die Szene, die ist bis ewig im Kopf geblieben. wo so ein Junge so einen anderen quasi so im Kreis herumdreht und dann quasi einfach so durch die Gegend schmeißt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Und das ist auch wieder so ein Beispiel für diese 60er-Animation und diesen übertriebenen Slapstick und mit den Gesichtsausdrücken und alles.
Ja. Ja, genau, das macht der Film übrigens auch richtig gut, wenn er es nicht nur mehr kann.
Weil ich muss auch sagen, bei diesen Filmen fällt mir auch oft, dass eigentlich immer die, also Digimon-Film jetzt mal ausgeklammert, aber bei den anderen Filmen hast du oft so, dass die Hauptcharakterin irgendwie immer diese ganzen Gesichtsausdrücke macht. Also bei dem Film, weiß nicht, fiel es mir zumindest auch so auf, dass viele von den Nebencharakteren irgendwie sehr ernst waren und jetzt auch nicht groß irgendwie rumgedörbt haben, während das die Hauptprotagonistin halt einfach ja ständig immer diese Erstaunensausdrücke hatte und das dann irgendwie durch ein übelst verzogenes Gesicht deutlich machen musste, dass sie das jetzt überhaupt nicht fassen kann, was hier passiert und wie jetzt auf einmal noch irgendeine Wendung kommt in ihrem Jugendleben.
Sie war sehr lebhaft im Gegensatz zu ihren Mitprotagonisten.
Genau, weil weibliche Figuren sollen nicht stark sein, sondern sollten auch mal so sein, wie sie einfach normal sein wollen. Dumm. Genau, das ist Hosolas Punkt, jedenfalls laut ihm selbst.
Ich finde auch in diesen Hosoda-Film so aus dieser Zeit, also den Madhouse-igeren, da sieht man auch irgendwie noch so, dass er sich ein bisschen an Shinkai angelehnt hat. Falls ihr euch an das Haus erinnert, in dem Makoto gewohnt hat. Mhm. Ey, das war doch eins zu eins aus dem Shinkai-Film, oder? So total überbelichtet und mit diesem hyperrealistischen Garten und sowas. Hotter Take, oder?
Vielleicht auch nicht. Also mein Hotter Take ist, das größte Problem für den Film ist, dass The Disappearance of Haruhi Suzumiya existiert.
Das sagst du, glaube ich, zu jedem Film.
Ja, nein, das sag ich zu jedem Film, der Zeitreise hat.
Okay, guter Punkt.
Und das ist halt das Problem, weil der Film halt einfach meiner Meinung nach fast alles perfekt macht.
Weil Suzumiya das Zeitreisethema eigentlich schon perfekt abgeschlossen hat so und da jetzt nichts Besseres kommt, oder was meinst
du? Genau, ich habe bisher nichts gesehen in Filmen, was nur halb so gut das dargestellt hat, obwohl ich kein Haruhi-Fan bin, muss ich immer damit betonen.
Ja, dann kann man als Steins gehen, ne?
Ja, genau, das ist eine Serie. Das ist
okay. Das ist eine
Serie. Und dann kam Tokyo Revenge.
Wir reden nicht über die Zeitreise in Tokyo Revenge.
Aber darüber haben wir auch einen Podcast gemacht.
Ja, darüber auch einen Podcast gemacht.
Habt ihr noch was zu dem Mädchen zu sagen, das durch die Zeit sprang?
Ja, eine Sache. Die Motivation von Chiaki ist absolut bescheuert, in die Zeit zurückzureisen, meiner Meinung nach. Aber vielleicht bin ich auch einfach dumm und ein
Alter. Vielleicht bist du auch einfach kein Kunstkenner.
Ja, ich bin wirklich kein Kunstkenner.
Ja, das ist auch so eine Sache, die man häufig in Hosoda-Filmen sieht. Der bringt halt so Elemente so beiläufig rein. Man denkt
gar nicht drüber nach. So erst, wenn man mal wirklich den Aspekt dann sich vor Augen führt und man sich denkt, sag mal, was hat er da gemacht? Warum?
Aber es ist trotzdem ziemlich blöd, in die Vergangenheit zu reisen, um sich ein restauriertes Bild anzugucken.
Ich finde, also, um auch nochmal einen Aspekt zu nennen, dass die Tante von ihr ist ja quasi so eigentlich der Guide, so aus Sicht des Zuschauers, so nimm mich an die Hand und führe mich durch den Film. Genau. Weil die hat es ja auch immer so komplett lässig einfach hingenommen, was ihre Nichte ihr da alles erzählt hat. Und hat ihr dann einfach auch noch so hilfreiche Tipps mitgegeben und war einfach nur da, um ein Guide zu sein. Fand ich sehr interessant, der Charakter eigentlich.
Meint ihr, also die Tante glaubt ihr das? Nee, oder? Also sie verarscht sie doch eigentlich die ganzen Filme.
Ja, glaube ich auch.
also weil sie macht das schon sehr gut. Also man könnte auch glauben, dass sie das ernst meint.
Also ich glaube wirklich tatsächlich nicht, dass sie ihr abkauft, aber sie redet tatsächlich mit ihr wie mit einem Kind, das quasi seine Fantasien hat. Sie macht sich nicht drüber lustig, sie zieht es nicht ins Lächerliche, ins Übertriebene, sondern sie sagt ihr einfach ganz normal, wie sie darüber denkt und schickt sie dann mit einem guten Rat wieder weg.
Aber sie trifft halt trotzdem immer so genau ins Schwarze.
Genau den Punkt, ja, das meine ich.
Ja.
Schwarz fängt mit dem Buchstaben S an. Genauso wie Summer Wars.
Ich dachte, wie Shin.
Der auch.
Der Shin. Okay. Der Shin Wars. Der Shin Wars.
Der Shin Wars.
Okay. Oh Gott, okay.
Also Summer Wars ist quasi wie Digimon, das wir vorher hatten, nur mit mehr Familie und länger. Also es geht tatsächlich auch wieder, wir haben eine virtuelle Welt.
Und die heißt nicht Us, sondern Oz.
Oz, ja.
Also in Bell heißt die virtuelle Welt Us.
You heißt sie in Bell.
Ach ja, You, stimmt.
You, ja, das you. Ist You und das ist Oz.
Ja. Und du erstellst einen Avatar, der S heißt. Ja.
Und ja. Mit einem S allerdings.
Ja, ja. Bestimmt.
Jedenfalls in dieser Welt wird quasi alles geregelt. Das komplette moderne Leben spielt sich da ab. Also sämtliche Bankengeschäfte werden darüber abgewickelt. Die komplette Infrastruktur ist da drin. Und sowieso alles, was so das moderne Leben quasi ausmacht, wird darüber abgewickelt. Also so, wir haben unseren Protagonisten. Und der bekommt eine Mail zugeschickt mit einer Matheaufgabe. Es besteht einfach nur sehr, sehr viele Zahlen und die löst er halt innerhalb einer Nacht. Mhm. Und bekommt dann quasi so ein Lösungswort daraus, das schickt er dann zurück. Und mit diesem Lösungswort kann man quasi diese angeblich unknackbare virtuelle Welt knacken. Und dann ist da so ein Viech, das dann dieses Lösungswort nimmt und komplette moderne Welt ins Chaos stürzt. Zurück in die Steinzeit.
Darf ich fragen, ob das Metaverse the Movie ist? Beziehungsweise ob einfach er so ein riesiger Fan von diesem ganzen Metaverse-Kram 2009 war?
War das damals schon ein Thema?
Nee, ich glaube nicht. Also
Ich meine, so ein virtuelle Welten, wir sprechen von damaligen Internetverbindungen 16K, wenn du Glück hattest.
Ja.
Ich glaube, das ist eher so dieses Web 2.0, was er vielleicht damals schon so ein bisschen aufgreifen wollte, diesen ganzen Social-Aspekt, der irgendwann dann reinkam.
Ja, MySpace gab es auf jeden Fall schon.
Ja, aber auch gerade mit Facebook und YouTube und anderen Plattformen.
Ich finde es ja tatsächlich in witzig, in welcher Zeit wir uns da befinden. Ganz einfach, was sie darüber schon aufgebaut haben. Die Avatare und ich meine, der eine, wie heißt nochmal dieser Kämpfer da? Dieser dunkelhäutige Junge da, der hackt ja auf seiner Tastatur rum und hat dann seinen Avatar, der quasi real kämpfen kann. Und die anderen, die sitzen dann da mit ihrem Club-Handy, das sie damals hatten, und loggen sich dann da ein. Sein Onkel hockt dann da mit seinem DS und hat darüber seinen Avatar, den DS, ans Internet angeschlossen über ein Kabel. Und irgendwie passt es nicht zusammen.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass dir der Name von dem Typ nicht mehr einfällt. Das ist Kazuma.
Kazuma, ja, richtig. Ja. King Kazuma.
Okay.
Wie aus Yakuza.
Ja, sorry. Das ganz, ganz, ganz miese. Ich gehe es nicht verkriechen.
On that note, die Kampfsequenz in dem Film sind richtig gut. Ich weiß das noch,
dass also 2009er CGI?
Ja.
Ja, also sind eine schöne, so eine schöne Mixtur aus handgezeichnetem und 3D-CGI. Und vielleicht so Blueprint für Bell.
Ja, ziemlich sicher. Blueprint für Bell.
Ja. Kann man schon so sagen.
Also ich meine auch die virtuelle Welt. So.
Ja, das ist, ja.
Aber hat er damals schon so ein bisschen dieses 2D-gestützte, nee, andersrum, dieses 3D-gestützte 2D damit so ein bisschen versucht, so Mainstream zu machen? Weil das kam ja dann später auch viel, dass man dann in Serienanime auch gesehen hat, dass so dieses 2D dann immer mehr durch CG unterstützt wurde und ja, gerade bei so schnelleren Szenen.
Ja, ich denke, das war einer der ersten großen Namen, der es gemacht hat. Von dem, wie ich mich erinnere. Ja. Der Bruder hat ja schon gesagt, also in dem Film geht's um Familie. Und irgendwie geht's ja so ein bisschen auch darum, dass also egal wie dysfunktional die Familie ist, irgendwie ist es trotzdem sich wichtig, dass man immer zusammenbleibt und zusammenleben muss und irgendwie damit klarkommen muss, so ein bisschen. Also diese Besonderheit von Familie, dass die nicht einfach weg ist und du kannst dich einfach abhauen so von der Familie. Das ist so das, was mir so ganz stark im Gedächtnis geblieben ist bei dem Film. Und egal, wie verrückt diese Figuren sind, weil wir alle alle in der Serie sind ja irgendwie so ein bisschen dann verrückt, beziehungsweise haben einen Charakter-Trait. Ich erinnere mich halt an die Oma immer noch am besten, am meisten. Ja.
Die Oma. Die Oma soll ja sogar irgendwie auf seiner Mutter basieren, habe ich gelesen.
Oh.
Okay.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Die Oma ist auf jeden Fall die stärkste Frau des Universums.
Ja.
Als da das Viech dann quasi komplett das moderne Leben lahmgelegt hat, dann hockt sie ja sich ans Telefon und klappert ihre komplette Liste ab mit allen von allen Bereichen aus Wirtschaft und Politik und weiß der Geier, wen sie da alles hat, also von früheren Verbindungen, auch durch ihren Mann, die sie einfach kennengelernt hat und ruft Leute im Ruhestand noch an. Starke Frau, einfach nur.
Ja.
Aber das war auch so ein richtiger Mittelfinger ins Gesicht von moderner Technik, oder? So, ja, ihr Kinder mit eurem Facebook und alles sowas. Und hier sind die richtigen Kontakte und Netzwerke noch.
Ja, richtig. Ich benutze, also analog kann man ja nicht sagen, ja. Aber noch mein Telefon, Freunde. Und redet persönlich mit den Leuten.
Ja, irgendwie ist das schon auf der anderen Seite, also was mir auch aufgefallen ist bei dem Film, also ich finde so, wenn man sich die Zeichnung anguckt, wenn man schaut, wie viel los ist, ist die echte Welt in Summer Wars finde ich immer relativ langweilig und das Internet ist so das Spannende, wo was passiert. Und auf der anderen Seite hast du am Ende wieder dieses, eine analoges Falsche. Also ich frage mich so.
Ja, die richtigen Charaktere sind quasi in der realen Welt.
Ja, aber welches Bild will, also was will Hosso da damit sagen? Das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe auch keine Antwort darauf gefunden. Also will er sagen, hey, die virtuelle Welt ist die coolere, also sowas Einfaches will er natürlich nicht sagen. Aber stehst irgendwie ist das, was bei mir angekommen ist. Stehst, oh, was virtuell passiert, ist spannender.
Ja, so ein bisschen. Also die virtuellen Welten bei Hosoda sind auf jeden Fall immer bunter. Irgendwie.
Ja, genau.
Also bei Bell war es gefühlt ein bisschen abgespeckter dann. Mhm. Aber bei dem, merkst du noch irgendwie, wie halt alles blinkt und blitzt überall und du halt quasi einen Eyecatcher nach dem anderen bekommst in jeder möglichen Ecke.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das dann dadurch interessanter wirken soll, so, aber es soll auf jeden Fall sich irgendwie immer stark abgrenzen von der realen Welt. Also die reale Welt ist dann immer so relativ ruhig gehalten, auch sieht man auch so in den Zeichnungen, den Hintergründen, die er zeigt. Bei Summer Wars, keine Ahnung, hört man dann irgendwie Zikadengeräusche nur im Hintergrund und hat so diese typische ruhige Sommeratmosphäre, genau, aus Japan, ja, drinne. Und Osti-Welt, da ist halt immer irgendwie Action so und es sieht halt immer alles knallig aus.
Ja, aber wahrscheinlich auch dann auf der anderen Seite einfach zu viel Hektik, zu viel Input und ich denke auch, dass das dann auch in der Richtung gehen soll, hey, Leute, einfach mal abschalten, ja, wieder mal ein bisschen zurückkommen, mal wieder runterfahren und auch mal wieder ein bisschen ruhiger das Ganze angehen lassen.
Ich glaube, ja, gerade wenn man sich irgendwie den Bösewicht des Films anguckt, das ist ja Love Machine, wo alle denken, das ist so ein krasser Hacker. Aber es ist halt eigentlich eine künstliche Intelligenz und so. Und im Verlauf des Films, in der Geschichte, die quasi in der virtuellen Welt hier abläuft, versuchen sie ja diese künstliche Intelligenz ja quasi zu besiegen und zu überlisten und so. Mhm. Ja.
Ja, genau.
Und dann auch einfach dieser Slapstick gerade, als sie das Viech eingesperrt hatten. Die haben ja da riesige Geschütze aufgefahren. Sie haben ja quasi, also der eine ist ja irgendwie beim Militär, war es ja nicht, sondern wie haben sie es genannt in Japan? Selbstverteidigung. Eigentlich Militär, aber Japan darf ja kein eigenes Militär haben. Deswegen nennen sie es, also ist ja quasi sehr aufgebaute Polizei eigentlich. Das ist tatsächlich der offizielle, wie man es bezeichnen muss. Und sie nennen Selbstverteidigungskräfte. Der eine arbeitet da und hat dann einfach so einen Radarwagen da mit Satelliteninternet dann daran geholt. Und dann geht es einfach darum, dass sie natürlich dann auch so einen riesigen Server da reingepackt haben und diese riesige Server mit einfach so mega Eisblöcken gekühlt haben. Mhm. Und gerade in der finalen, sie dachten, jetzt haben wir ihn eingesperrt, da überhitzt ihr Server, weil der eine Onkel einfach dieses komplette Eis abgetragen und
Oma hingestellt hat, glaube ich.
Zu Oma hingestellt hat, genau. Jetzt hast du schön kühl, Oma.
Das ist halt dieselbe Szene wie ja zum Beispiel Izzy, der dann ja aufs Klo muss, ne?
Ja, gerade dann, wenn es wichtig ist, wenn es drauf ankommt, kommt halt wieder irgendwie so ein Mist, wo eigentlich keiner drauf kommt.
Ja, aber so ist das Leben halt.
So ist das Leben halt.
Ja.
Die Zeit vergeht.
Genau.
Es bleibt halt nicht
stehen. Wir werden alle nicht jünger.
Genau, wir müssen mit unserer Familie klarkommen, egal wie schlimm die noch ist. Wir entwickeln uns auch alle nicht weiter und haben alle nur einen einzigen Charaktereigenschaft.
Time waits for no one.
Hast du auch einen unehelichen Sohn, Shin?
Nein, habe ich nicht.
Ich würde aber gerne trotzdem noch, bevor wir zu Bell gehen, noch mal eine Sache sagen, weil ich finde, die eine Szene in Summer Wars ist mir so im Gedächtnis geblieben, diese Hanafuda-Szene, wo sie da halt das Spiel spielen. Was halt einfach so einen, ich weiß nicht, ich kann es immer nicht anders beschreiben, als dass es einfach sehr episch wirkt und vielleicht so ein bisschen auch so dieses Actionreiche der Ostwelt unterstützt dann auch in dem Moment, wie sie halt einfach so ein einfaches Kartenspiel, also im Grunde kann das ja auch Mau Mau sein, was sie da spielen,
ja.
Aber sie bringen es halt so wie, keine Ahnung, wie ein Yu-Gi-Kartenspiel halt einfach auf.
Das sagt er nicht, weil er Yu-Gi-Oh-Fan ist.
Ja. Gerade mich als Kartenspiel-Fan hat das natürlich dann, ich bin da fast vom Stuhl gekippt. Und auch so diese ganzen Effekte, die sie da reinbauen, so dass die Karten halt so richtig aneinander klatschen und dabei halt solche Funken sprühen und die dann auch so die finale Karte von oben wie so ein Meteoriten runterregnen lassen dann auf das Spielfeld. Das war schon, also
jetzt, mal kurz die Frage, kann das einer von uns spielen?
Ich habe es danach sogar angefangen, ehrlich gesagt. Ich habe
von dem Spiel noch nie davor gehört.
Ja, genau, ich habe es auch, also ich habe hinterher, jetzt letztens hört man ja manchmal in Anime was darüber, aber vorher, glaube ich, kannte ich das auch nicht. Ich weiß, dass Nintendo doch die Karten da was gemacht hat, oder? Dafür.
Ja, die haben, glaube ich, früher Hanafuda-Karten hergestellt. Genau. Ja, das stimmt. Sowas, ja. Aber es gab dann so eine Handy-App für Android, wo man das auch spielen konnte, die auch so ein bisschen Unterstützung hatte, damit man die Regeln einfacher lernen konnte. Und die habe ich echt lange gespielt. Und ich glaube, ich habe es auch noch so ein bisschen drauf, wenn man mir das jetzt hinsetzen krass. Würde.
Ich wollte irgendwann mal Karuta lernen, aber das habe ich aufgehört.
Nicht wegen Chihaya Fuyo.
To be honest, ich kenne Personen, die auch Chihaya geguckt hat und halt dann Karuta gelernt hat. Kein Scherz.
Ich habe mir auf jeden Fall Real-Life-Turniere auf YouTube angeguckt.
Und du hast Go wegen Hikaru no Go gelernt.
Ja, und sehr lang aktiv auf Turnieren gespielt. Ich liebe Anime. Und das Internet habe ich nur entdeckt wegen Summer Wars.
Sonst wärst du jetzt immer noch analog unterwegs, sonst würdest du uns das jetzt per Post schicken, diese
ja,
Aufnahme.
Ja, genau, hätte ich Postcast hätte ich dann gemacht.
Oh Gott.
Ja.
Aber jetzt widmen wir uns den schönen Dingen des Podcasts. Wir widmen uns dem Film Belle.
Ach, ich dachte dem Ende.
Das ist witzig, weil Belle auf Französisch halt Schönheit.
Ja, ich dachte, das geht jetzt um mich beim Podcast.
Nein.
Okay, ich höre auf.
Das ist nicht der einzige Film von Mamoru Hosoda, der bei Studio Shizu, seinem eigenen, entstanden ist. Aber der einzige, bei dem wir in diesem Podcast zumindest reden.
Ja,
genau. Klingt jetzt irgendwie so, als hätten wir ganz viel Kontext irgendwie weggelassen. Aber letztendlich, die Leute, die bei Studio Shizu arbeiten, das sind die Madhouse-Leute von damals.
Ja.
Alle da.
Sag mal ganz kurz, worum es in dem Film geht, damit die Leute, die zuhören, die noch nicht wissen, ob sie den Film gucken wollen, das wissen. Also, der Film dreht sich um ein 17-jähriges Mädchen Suzu und ich würde die beschreiben als so ein typisches Mauerblümchen oder so, die halt in ihrer Schule, die ist da, die wird jetzt irgendwie auch nicht groß gemobbt, aber die ist sehr traurig, weil sie eine ziemlich schlimme Hintergrundgeschichte hat und irgendwie hat sie eine Freundin nur und sonst lebt sie halt so ihr Leben vor sich hin. Es verändert sich aber alles an dem Tag, an dem sie sich bei der großen Social-Media-Plattform, die diesmal nicht Oz heißt, sondern You, anmeldet. Und in dieser virtuellen Welt, irgendwie, wo gefühlt fast jeder Mensch auf der Welt angemeldet ist, kann jeder so aussehen, wie er möchte.
Nee.
Und
nee. Das war bei Summer Wars.
Ja,
bei
sorry,
Wars
genau. Jeder kriegt einen, nein, jeder kriegt
ich
einen
weiß,
Avatar.
Ich weiß, woher das kommt, dass du die Filme miteinander verwechselst.
Genau. Ja, jeder kriegt einen Avatar zugesprochen und du kriegst den, du kannst den auch abwerfen, aber dann wirst du irgendwie nicht, kannst du nicht, also du kannst irgendwie einmal ablehnen, irgendwie sowas war da doch, oder dass du einmal ablehnen kannst, was du bekommst. Egal, auf jeden Fall Suzu wird eine super hübsche Frau, Und,
mit Sommersprossen, dann denken Leute, sie ist nicht mehr hübsch.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch so ein typisch japanisches Ding, weil ich lese gerade den Manga Tagebücher der Apothekerin und da wird das halt genauso erklärt. Hey, ich habe mir Sommersprossen ins Gesicht gemacht, damit die Leute mich nicht für schön halten, damit ich schneller aus diesem Harem des Kaisers rauskomme.
Ich glaube, Sommersprossen ist, da bist du in Japan halt echt gestraft.
Verstehe ich nicht.
Oder auf jeden quasi wie Haare, nur weniger kuschelig im Gesicht. Weil sie auch keine Bärte mögen.
What?
I see. Wichtig für euch ist, dass sie nennt sich Bell ohne E, also wie Glocke, weil Suzu auch Glocke heißt. Ja, das war. Und jedenfalls wird sie relativ schnell sehr beliebt in der Welt, weil sie gut singen kann und hübscher aussieht.
Aber wie du auch schon sagtest, so der Avatar wird halt nicht von dir selber erstellt, sondern der wird anhand deiner biometrischen Daten erstellt.
Genau, angeblich von nach deinen inneren Werten. Das ist eine ganz tolle Aussage, dass Menschen nur toll sind und dass man nur seinen Traum verwirklichen kann, wenn man hübsch ist und toll ist und alles kann.
Deswegen sehen die meisten, also die meisten anderen in dieser Welt haben ja nicht mal irgendwie ansatzweise eine menschenähnliche Gestalt.
Genau, das finde ich ist eine sehr, sehr, sehr schöne Aussage, dass nur hübsche Menschen etwas erreichen können.
Ich habe das Gefühl, dass du diesen Film nicht magst.
Nein, ich finde den ja nicht ganz so schlecht, aber ich muss den Film ein bisschen runterreden im Vergleich zu euch, weil ich weiß, dass ihr den alle liebt.
Nein, ich habe einen ähnlichen Punkt wie du, Shin. Okay, aber da können wir mal weiter ausführen.
Ich finde es tatsächlich cool, also A, dass wir hier diese Fronten haben und B, dass Shin ja eigentlich Soziologe ist, weil für mich geht es in diesem Film sehr halt auch um dieses, was du sagst, so Identitäten und Rollen und irgendwie das Aufwachsen unserer Generation mit dem Internet, kollektive Probleme unserer Generation, mit denen man sich irgendwie alleine fühlt, aber die eigentlich trotzdem jeder aus unserer Generation halt kennt, das steckt ja dem Wort kollektives Problem. Die Erwartungen, die andere an einen haben, Verantwortung aus der Anonymität des Internets übernehmen. Es waren jetzt ganz, ganz viele Themen. Aber ich kann es nicht verstehen, warum Hosso da so alt ist. Also, der muss doch Teil unserer Generation eigentlich sein. Also, habe ich so das Gefühl.
Ja, so ein bisschen älter ist er schon.
Es ist Wahnsinn, was er für eine Beobachtungsgabe hat, so.
Ich habe witzigerweise auch soziologische Punkte aufgeschrieben, die schreibe ich dann rein. Es gibt nämlich zwei, um die es geht. Da geht es so ein bisschen um Devianz, also was ist gut, was ist böse, wer darf die Regeln aufstellen, was sind die Regeln, das ist ja irgendwie so ein ganz riesiger Punkt. Und das andere, was ich mir aufgeschrieben habe, das kommt eher gegen Ende des Films aus, da geht es ganz viel um Adultismus, also wie viel Macht haben Erwachsene gegenüber Kindern. Und wie setzen Erwachsene das Erwachsensein gegen Kinder ein, um ihre Macht auszuüben? Okay, das war mein Rant.
Ich will auch gar nicht irgendwie über das Ende irgendwie spoilern oder sowas. Aber also wenn man in diesem Mindset schon ist, dass Hosso da ja anscheinend ganz gut irgendwie Probleme so von so einer jungen Generation halt darstellen kann, dann ist natürlich auch klar, dass seine Aussage irgendwie eine, also ich meine, er hat immer nur positive Aussagen gemacht. Natürlich wird das Ende des Films, oder doch? Schön, du guckst gerade so.
Für mich sind das keine positiven Aussagen im Film.
In dem? Echt? Reden.
Ja, ja.
Nein, aber für ihn sind es positive Aussagen.
Okay, ja, 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 das stimmt. Ja, das stimmt, ja.
Für ihn? Also, für mich ist so ein bisschen das Ende so ein bisschen, hey, Erwachsene kapitulieren so vor dem Zusammenhalt und der emotionalen Stärke einer jungen Generation.
Ja, stimmt. Aber es, ja gut, dazu kommen ja noch andere Aspekte dann. Ich glaube, wir driften jetzt wirklich schon krass so in die Analyse hier ab, aber dem Ganzen zuvor kommt ja aber auch irgendwie diese Selbstbestimmtheit, die irgendwie die Jugend in dem Film macht, also in dem Falle dann jetzt Suzu, die sie aber auch irgendwie nur ausleben können, oder Suzu zumindest nur ausleben kann, weil sie eben diesen schönen Avatar bekommen hat, der irgendwie ihre inneren Werte so krass hervorhebt. Und diese ganze Art und Weise, wie halt der Avatar erstellt wird, also aus diesen biometrischen Daten und so weiter, mit einem Algorithmus, den wir natürlich irgendwie alle nicht kennen, den halt auch, wie Shin meinte, so in deinem ersten Punkt, also irgendwie niemand weiß so richtig, wer auch die Gründer sind von dem Ganzen. Mhm. Es werden irgendwie nur 5 Leute genannt, diese Voices, die das Ganze erstellt haben. Was vielleicht dann irgendwie so die großen, 5 großen Tech-Konzerne sein sollen, so unserer Zeit oder daran angelehnt.
Ja, und letztendlich sagen die ja auch irgendwie, dass diese Tech-Konzerne der Meinung sind, dass man keine Gesetze im Internet braucht, weil die Gesellschaft alles hat, was man an Tools braucht, um halt fair miteinander zu leben.
Regel das selber.
Ja.
Genau. Na, und gut, dafür gibt es ja zum Beispiel auch diese eine Polizei im Film, wenn man es so will, oder diese.
Ja, aber ich sag mal, die ist ja von den Voices jetzt, sag ich mal, nicht legitimiert.
Nicht legitimiert. Genau, die sind einfach eine freiwillige Selbstverteidigung und die hat. Der eine Typ hatte ja auch irgendwie Sponsoren oder sowas.
Ja. Ich glaube aber, das ist nicht, was Hosoda sagen will. Hosoda will mit diesen Social Justice Warriors halt sagen, hey, also sie sagt es ja auch wirklich so, hey, du bist einfach nur ein Typ, der mit Kontrollwahn. Das sagt er in dem Film ja wirklich. Also ich glaube, Suzu oder eine von diesen KIs von dem Beast sagt das, glaube ich, irgendwie zu dem.
Ja, es erinnert so ein bisschen an die, keine Ahnung, an Twitter irgendwie. Ja. So Leute, die halt meinen, sie müssen den Diskurs bestimmen und halt in dem Falle dieser eine Typ, der halt meint, er muss irgendwie alles im Internet oder im You dann so nach seinen Gerechtigkeitskriterien.
Dabei, also ich finde natürlich den auch super unsympathisch, aber die komplette Gesellschaft, Community online, kann dem Beast ja nicht leiden. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass er seine eigenen Sachen durchsetzt, sondern der setzt ja schon die Sachen aus durch, die die Leute wollen, jedenfalls in dem Punkt. Also da sagen ja schon alle, das Biest ist scheiße, weil es halt hässlich ist, was weiß ich.
Ja, das ist so eine kollektive Meinung, das ist wie auf Twitter. Ja. Irgendwann da hat dann jeder so eine kollektive Meinung und ordnet sich dann einem Lager zu und in dem Fall ist das dann das Lager von dem Typen, der halt irgendwie das Biest bekämpfen will und das halt kacke findet.
Genau. Was eigentlich ja recht schade sogar ist, weil der Film ja angefangen hat, als Suzu angefangen hat zu singen, gab es halt Leute, die halt auf sie draufgehauen haben. Also eigentlich am Anfang halt alle.
Eigentlich nur, ja.
Ja, aber dann meint halt irgendwie so, also da gab es halt, haben sich so langsam Fans entwickelt oder auch sehr, langsam sehr schnell und hat halt irgendwie 23 Millionen Follower in einer Nacht oder sowas.
Naja, es hat, sie hat ja quasi dann ausgemacht und da stand ja noch 0 Follower dran und dann ja, klack, genau. Gab es den ersten Follower und dann klack, klack, klack und zack, waren es ganz viele.
Aber ja. auf jeden Fall, da macht der Film das ja besser, weil die Freundin, dieser Tech-Nerd, sagt dann ja quasi auch zu ihr, hey, die eine Hälfte der Menschen mag dich, aber die andere halt nicht. Weißt du, ne?
Ja, dieses Polarisierende, was halt irgendwie, aber was eigentlich ja jeder Star irgendwie hat heutzutage.
Ja, genau.
Oder jede Gesellschaft.
Die aber Spaltung, ich will, jetzt nicht, Spaltung will der jetzt Gesellschaft.
Nicht mit euch über politische Dinge reden.
Ach, ich glaube, das wird schon ein bisschen politisch hier, aber das kann es ja ruhig auch mal werden. Oder zumindest gesellschaftskritisch. So.
Ja. Wo sind die NFTs? Steht bei mir auch auf der Liste.
Kann das vielleicht vor dem Hype? So, der kam doch letztes Jahr schon raus.
Ja, das stimmt.
Man muss ja nicht auf jeden Scheiß mitmachen.
Ni No Kuni, Mobile Game, läuft auch was mit Blockchain-Technologie. Sorry für Smalltalk.
Soll ich mal ein bisschen Hitze hier aus der Diskussion rausnehmen und einen ganz langweiligen handwerklichen Aspekt sagen?
Nein.
Ich mach's
die
trotzdem.
Hintergründe waren mega geil.
Ja, nicht nur das. Der Film ist ja 21:9 Format. Also ja. das Weitere.
Das ist korrekt.
Und ich finde, das ist der erste Film, also es gibt Anime-Filme in 21:9, ich habe auch schon genug gesehen und so, aber ich finde, das ist der erste Film, der das 21:9 Format sinnvoll nutzt. Also allein wie diese Welt U designed ist, die ist halt auf dieses 21:9 Format halt mit quasi so ihrer, auf so einen Fluchtpunkt ins Unendliche fliehenden Kulissen und so, darauf halt designed auf 21:9 funktionieren. Aber diese Sachen meine ich noch nicht mal. Die Szene ist auch ein bisschen aus das Mädchen, das durch die Zeit sprang, recycelt. Erinnert euch an diesen Bahnhof, wo quasi zwei Nebencharaktere sich gegenseitig die Liebe gestehen. Ich würde sagen, ist jetzt kein Spoiler, solange ich nicht sage, welche Charaktere das sind. Aber der Mann quasi, der sagt dann halt so irgendwie so Sätze von wegen, hey, wenn du mich anfeuerst, bedeutet das etwa, dass du so einen kleinen Crush auf mich hast? Und dann läuft halt das eine Mädel halt total rot an, ne? 60er-Animation wieder. Und er dann so, was, wirklich? Und dann läuft er ja aus diesem 21:9-Bild raus und läuft halt, und wird halt dann quasi von Suzu irgendwann wieder reingezogen in das 21:9-Bild.
Und die stehen dann halt auch einfach ultra weit voneinander entfernt. Und das Mädel, das hat quasi die Hände vors Gesicht geschlagen.
Zwei Minuten
nicht nur das Gesicht ist rot, sondern auch die Beine, ja, das sie komplett rot und steht einfach nur da, bewegt sich keinen Zentimeter, wirklich rührt sich kein Stück.
Ja. Und sie halten auch, glaube ich, so gefühlt eine halbe Minute drauf, ohne dass irgendwer was sagt, so, wo die Charaktere einfach nur sich angucken und peinlich berührt sind.
Einfach mal Hintergrund begutachten, weil der so geil aussieht.
Ja, genau. Die Szene war übrigens auch ziemlich gut.
Da gab es doch mal so eine ähnliche Szene, die dieses selbe Mechanismus quasi nutzt in dem Film. Aber man sieht da irgendwie so gut, dass hier quasi diese wirklich räumliche Distanz benutzt wird, um so diese emotionale Distanz irgendwie zwischen den Figuren darzustellen. Fand ich super toll.
Ja, das stimmt irgendwie. Ich finde auch immer ganz gut, dass er diese Awkwardness der Jugend so ganz gut einfängt. Ja, also in so einem Moment, weiß nicht, das wirkt irgendwie sehr nahbar, so wie er das da darstellt.
Ja.
Ich muss auch noch so ein ganz kleines bisschen über das Ende reden. Auch wieder ohne das zu spoilern.
Hoffentlich. Wir versuchen's.
Ich vermute mal, Levi, so wie ich dich kenne. Also wir müssen erstmal, glaube ich, klären, wie ihr das Ende so ein bisschen verstanden habt. Habt ihr das Ende als Liebeserklärung verstanden?
Nein.
Nein.
Also einseitig. Einseitig.
An einen Charakter?
Oder einseitig, korrekt. Einseitig.
Nee.
Okay, weil ich hab's als Liebeserklärung verstanden. Levi anscheinend ja auch. Und Alex, du nicht?
Nee, ich hab's nicht verstanden, aber ich wusste nicht, ob du jetzt auf die Metaebene hinaus willst. Also Liebeserklärung, die Hosoda an irgendwen anderes
macht. Nee, wirklich, wirklich. Also in den Untertiteln steht ja wirklich, ich liebe dich, Charakter XY.
Ja,
aber ich habe das als
trotzdem. Ja, und das hat mir die Person, mit dem ich diesen Film im Oktober gesehen habe, dann hat auch gesagt so, hey, das war keine Liebeserklärung. Und jetzt, wo ich noch ein zweites Mal den Film gesehen habe, denke ich mir so, ich glaube, die Person hat recht. Weil dann macht dieser Sinn auf, dann macht es nicht dieser Sinn, dann macht dieser Film auf einmal Sinn.
Es folgt ja auch danach nichts mehr. Das ist ja auch so, es ist ja super offen gehalten.
Man wird halt echt irgendwie allein gelassen, so was jetzt eigentlich daraus wird, so im Großen und Ganzen. Also wirklich, die Szene ist einfach vorbei und danach wird nie wieder ein Wort darüber verloren. Sehr, sehr merkwürdig, fand ich jetzt tatsächlich.
Das verstehe ich, aber ich habe mir halt auch überlegt, also ich habe ja eben schon ganz am Anfang gesagt, dass ich das an dem Bell ein bisschen kritisiere, dass der viel zu viele Themen und Aspekte versucht, so abzuarbeiten. Auf der anderen Seite, aber so ist das Leben ja auch so ein bisschen.
Ja, aber ich meine auch, ich fand es schon am Anfang ziemlich komisch. Der Film hätte meiner Meinung nach auch irgendwie nochmal eine halbe Stunde länger gehen müssen, weil man sieht ja dann am Anfang
die
Bell und dann dieses Viech, das sie begleitet. Ich nenne es mal Tesla Chelimon, weil es mich an dieses Viech aus Digimon erinnert hat. Und erst später bekommt man raus, dass es ihre Freundin ist und sie quasi produced. Das hat man davor gar nicht so mitbekommen, sondern das wird einfach so nebenbei, wird es mal reingeschmissen. Es wurde gar nichts dazu erklärt.
Ich habe ja noch verschiedene Szenen, die so ähnlich wirken, fand ich.
Ja, das war so ein Beispiel. Aber wie gesagt, der Film hätte noch mal eine halbe Stunde länger laufen müssen eigentlich.
Wisst ihr noch, als quasi gesucht worden ist, wer denn jetzt hinter dem Beast steckt, so von der Öffentlichkeit? Und dann gab es ja diese ganzen Diskussionen so, ist es der Baseballspieler, der seine Rücken nicht zeigen will, nackt? Ist es dieser Artist, der so berühmt gerade ist, weil er sich Narben auf seinen Rücken malt? Ist es diese Hausfrau, die irgendwie Aufmerksamkeit will? Wer ist es nur?
Und genau, das wurde wirklich für gefühlt, wenn ich, ob ich übertreibe, 10 Minuten lang gezogen, also mehrere 10 hintereinander. Und da ist ja klar, was er jetzt sagen will. Oh, das Internet ist böse. Das Internet judged richtig schnell. Aber das kannst du halt auch schneller machen. Also ich sehe es ja wie der Buna. Glaubt, dem Film hätte es gut getan, ein bisschen kürzer zu sein. Aber ich weiß, was Levi mag, weil der hat so viele Themen, die konnte er nicht alle ansprechen. Die Themen sind ja auch alle ganz spannend. So, ich sage jetzt nicht, die sind ja alle gut. Gerade also das, was ich am schönsten finde, dieses, was der rote Pfad von Suzu, Mädchen mit Trauma, was irgendwie versucht, in dem Leben klarzukommen.
Ja, gemeinsames Heilen und so.
Das ist wirklich super. Und dann kommen halt noch so viele Sachen. Dann kommt auf einmal das Biest mit rein, mit seinen 2, 3 kleinen Geschichten da hinten dran. Dann kommt das mit den Regeln und das und das und das und das und Apple-Schleichwerbung und.
Und ich finde wirklich, diese Story-Arc mit dem Biest fand ich ja schon echt den schlimmsten.
Ja, mit Abstand. Ja, ich fand auch das. Ja, ich fand auch
also, das. Also nicht unbedingt, wenn Suzu sich da so ein bisschen reinquetscht und so, finde ich den auch voll okay, den Arc. Aber das Biest habe ich nicht verstanden so ganz.
Das war einfach nur der Disney-Part.
Nee, also ich glaube, also die Idee dahinter ist ja heilen. Das Suzu soll ja verstehen, das kann man glaube ich sagen, dass das, was in ihrer Vergangenheit passiert ist, dass sie das versteht. Und dadurch hat man das mit dem Dibis gemacht. Mir selber hat das aber überhaupt nichts gebracht. Also klar, es ist ein Biest und der Film heißt Bell, das hat das Schöne und das Biest abgeguckt.
Wirklich? Woran hast du das erkannt?
Weil der Bell heißt.
ich hab den Film nicht gesehen, aber so quasi als sie dann in dem
Schloss vor dem Biest waren, ja.
Ja, genau. Und dann fangen sie auch noch an zu singen und ich habe dann halt wirklich laut ausgesprochen, sag mal, sind wir jetzt hier bei Disney.
Und dann trägt das Biest halt auf einmal ein Smoking.
Ja, aber er versteckt das ja auch nicht wirklich. So. Er hat das, glaube ich, auch in Interviews gesagt gehabt, dass das einfach eine Hommage so ein bisschen an die
dass er den auch mag. Den
genau, Film. Ist auch okay. Das Problem ist bei Schönes das Biest, das schön an dem Film, ich finde, wirklich großartig ist, dass du zwei Charaktere hast mit ihren Problemen, in die du dich sehr gut hineinversetzen kannst. Und irgendwie hat das Hosso da nicht geschafft mit dem Biest. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich diese Hintergrundgeschichte sich relativ gut dafür eignet, mit der Figur mitzufühlen. Und trotzdem ist es bei mir nicht passiert. Und ich glaube, das Problem war, dieses Hin- und Her-Gespringen, was der Bruder gesagt hat. Wir haben erst Thema A, dann Thema B, dann Thema C, dann Thema D, dann Thema E noch. Und nichts davon wird so hundertprozentig richtig.
Es kam ja nie wirklich raus bis zum Ende einfach. Genau. Man wusste ja gar nicht, mit was hat er zu kämpfen, warum und wieso.
Genau, das kommt
vielleicht auch dazu. Das war wahrscheinlich so das Problem, weil du nicht wusstest, was hat er denn, dass du halt wirklich dich nicht reinfühlen kannst.
Obwohl ja, und das fand ich eigentlich einen cleveren Kommentar, obwohl ja quasi sein Leid über den Film halt so in kleineren Szenen immer sichtbar war. Aber wenn du den Kontext nicht hast, was für ein Leid er halt erfährt, ist es halt unsichtbar für dich.
Es ist halt wahrscheinlich auch so der Grund, warum er dann so viel reingenommen hat, damit man nicht sofort irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann.
Ich glaube aber auch so hätte man diese Rückschlüsse halt nicht ziehen können. Also das hat er in so Sachen, vielleicht, wie das Mädchen, das durch die Zeit sprang, halt intelligenter einfach gemacht.
Ja, da war es halt dann schon sehr offensichtlich. Wahrscheinlich wollte er dieses Mal halt überhaupt nichts offensichtlich machen, weil bis zum Ende war es ja halt, also für mich jetzt
gar nicht klar. Ich glaube aber, dass genau das wollte er. Er wollte einfach nur zeigen, so hey, man sieht das halt nicht. Es ist unsichtbar, ja. Sowas. Aber vielleicht eine andere These, warum man vielleicht diesen Bruder und das Biest quasi nicht so cool findet als Charaktere. Ich fand, das waren halt auch, also der Vater halt auch mit, würde ich mitzählen, eigentlich alle Charaktere hatten eigentlich mehr als eine Facette. Aber wenn du halt überlegst, zum Beispiel, es gibt diesen Nachbarschaftschor, in dem Belle mitsingt, weil Belle ja von ihrer Mutter und ihrem Vater so diesen musikalische Ader mitbekommen hat. Das ist so ein bisschen die Erklärung, warum sie dann singt und
auch weil sie als Kind halt mit diesen Handy-Apps immer so ein bisschen gespielt hat, mit diesen Musik-Apps und Piano-Apps und so.
Die wahre Erklärung ist natürlich, man wollte einen Musical-Film machen. Aber ignoriert was. Aber der Nachbarschaftschor auch, also die sprechen dann irgendwann so darüber so, hey Susu, du musst dein Glück finden. Und dann irgendwann reden die halt so über Glück und merken so, dass die eigentlich total unglücklich im Leben sind. So.
Was ist Glück eigentlich? Ja, und genau. Nee, ich hab's nicht.
Und auch dieser goofige Kanu-Typ und so, den hast du doch geliebt, schön, oder?
Ja, fand den schon ganz cool. Ja, aber irgendwie, der war fast ein bisschen zu in your face dumm.
Aber ich finde es ja interessant, so bei dieser ganzen, weil ihr meint so, dieses sich selber irgendwie finden und sich irgendwie gemeinsam heilen und so weiter. Ich habe halt auch in diesem, ich habe ja hier so ein Interviews auch bekommen, gerade für die Review von Mamoru Hosoda, und er meinte halt auch, er wollte wohl irgendwie mit diesem Film seiner Tochter, die wohl dann auch bald ins Teenageralter kommt, so eine kleine Anleitung dazu geben, wie sie sich halt irgendwie in ihrem Jugendalter zurechtfinden soll. Aber irgendwie beißt sich das einfach mit dieser ganzen Erzählstruktur, die er halt da in dem Film hat, so, weil der Film nicht wirklich irgendwie Antworten darauf gibt, wie du mit gewissen Problemen umgehen kannst. So. Er greift halt viel auf, wie irgendwie diesen Internethass und so weiter, gibt aber keinen richtigen Lösungsansatz dafür. Und deswegen finde ich, der läuft ja auch irgendwie sehr ins Leere einfach.
Der Lösungsansatz ist doch einfach, werd schön und bekomm viele Follower.
Nee, finde ich nicht. Ich finde, der Lösungsansatz ist was, was der Vater zu Susu ganz am Ende des Films so sagt. Ich hoffe, das ist auch kein Spoiler. Also, wenn ich keinen Kontext liefere, ist es, glaube ich, auch einfach kein Spoiler. Er sagt halt so, hey, du verstehst, wie Menschen sich fühlen. Sei bitte einfach nett zu dieser Person und so. Ich glaube, das ist so seine Botschaft ein bisschen.
Puh, aber das ist mir zu, oh Gott, jetzt.
Ist jetzt für Pathos? Das ist
ein bisschen zu oberflächlich irgendwie.
Nee, ich kann mich da aber gut reinfühlen, so als persönlich als
Mensch. Gar nicht. Komme ich gar nicht mit, klar.
Nett zu Menschen zu sein.
Ja. Musik ist übrigens ganz gut. Ich finde, Hosoda hat es extrem gut hinbekommen, Belle als Sängerin wie eine Disney-Prinzessin wirken zu lassen.
Gibt es ja auch, also wird bestimmt auch in deinem Interview stehen, Alex. der Charakterdesigner ist ja dieser Jin Kim.
Jin Pimp. Der Pimp unter den Charakterdesigner bei Disney.
Nee, der Südkoreaner unter den Charakterdesigner bei Disney.
Stimmt, genau, der auch Frozen, Moana und auch hier diesen, glaube ich, Rapunzel-Film, so die Character Designs mitgemacht hat,
Ich glaube, bei Baymax hat er auch irgendwie was gemacht oder sowas. Aber also ich, ich weiß nicht, ob das in deinem Interview steht, aber das hatte ich auch mal gelesen, dass der quasi, sie haben sich kennengelernt quasi irgendwie auf einer Oscar-Verleihung oder sowas, Hosoda und der Jin.
Ja, Pim. Die haben sich irgendwo kennengelernt, ich weiß nicht, ob es Oscar-Verleihung war, aber ja, irgendwo haben die sich kennengelernt und schon da so ein bisschen Kontakt geknüpft und deswegen wollten sie dann auch zusammenarbeiten mal für den Film.
Ja. Auch dieses Schloss zum Beispiel, das ist auch, ich weiß auch nicht, wo sich das in diesem roten Faden von Suzu einfügt, aber visuell auch toll gemacht, so weißt du, mit diesem lila-orange-Kontrast irgendwie so. Fand ich visuell total beeindruckend. Immer wenn quasi zu diesem Schloss irgendwie so hingeschnitten worden ist, hast du so ganz viel so Lila- und Orangetöne. Okay.
Ja.
Ich sollte nicht über so viel über visuelle Sachen reden. Reden wir stattdessen vielleicht darüber einfach, wo stehen Anime-Filme heute? Weil, also ich hatte Angst, bevor der Film rauskam. Also, nee, so viel Angst hatte ich eigentlich gar nicht, weil, also er wurde halt als so krass gut halt angekündigt, dass ich mir dann dachte, okay, der wird halt nicht wie Mirai sein. Und irgendwie, ich mag ein paar, ich bin total der Fan von subtilen, leisen Botschaften. Und Bell ist halt das Gegenteil. Bell ist ultra lautstark, sehr, sehr bildgewaltig. Falls ihr euch an einer der ersten Szenen erinnert, wo ja dargestellt wird, dass quasi die Klassenkameradin von Suzu sie so zum Karaoke mitziehen. Und dann hat sie auf einmal halt 20 Mikrofone im Gesicht. Und, das ist ja überhaupt nicht subtil, so. Ne? Und das ist irgendwie, das sehe ich in vielen Anime-Filmen heutzutage, dass die Aussagen irgendwie sehr oberflächlich geworden sind, aber sie berühren halt irgendwie einen trotzdem. Es ist irgendwie sehr, sehr, schon sehr ein Zeichen unserer Zeit.
Es passt zu unserer Zeit, dass man diese Emotionalität so in den Vordergrund stellt.
Ja, das auch das Übertriebene.
Ja, obwohl du halt über ganz oberflächliche Dinge eigentlich sprichst.
Ja, aber es kommt halt eben dann damit zusammen, dass du dann eben so wirklich super einfache Botschaften bringst. Also im Falle dann von Bell zum Beispiel, ja, keine Ahnung, sei du selbst und zeig irgendwie dein Inneres, in dem Fall dann durch irgendeinen Avatar und die Leute werden dich lieben lernen, so in der Richtung.
Ja, das stimmt. Ja, diese ganzen Young Adult Sachen, also wie man das kennt, Coming of Age eher. So,
du meinst gerade I Want to Eat Your Pancreas.
Ja, Words Bubble Up Like Soda Pop, das Ganze. Das
Josie, ist halt, der Tiger und die Fische.
Ja, genau. Das ist halt gerade einfach sehr beliebt. Hat ja auch einen Grund.
Shinkai.
Stimmt, ja, Shinkai.
Ja, das ist der Grund. Wenn du sagst, wo Anime-Filme gerade stehen, ich finde das ganz witzig, mal zu überlegen, 2006, 2009, als das Mädchen mit Zeitsprung oder Summer Wars rauskam, da brauchten wir so Leute wie Hosoda, wie Shinkai oder auch wie Miyazaki, weil es gab einfach nicht so viele Anime-Filme. In der heutigen Zeit, ich will jetzt irgendwie jetzt Hosoda nicht schlecht reden, aber in der heutigen Zeit gibt es einfach so viele gute Anime-Filmregisseure. Diese ganzen Franchise-Filme sind einfach so unfassbar gut, dass so ein Bell und Mirai nicht mehr so stark herausstechen, wie früher Summer Wars und ein bisschen durch Zeitsprung. Für mich.
Das beleidigt mich ein bisschen. Ich bin ein riesiger Fan vom Autorenkino und halt so den.
Ja, ich mag ja eigentlich solche Filme auch.
Den Charakter des Regisseurs irgendwie durch seine Filme durchlesen zu können.
Ja.
Hast du den Franchise-Film halt nicht. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst, so vom Punkt her. Damals braucht man die halt, um einfach zu zeigen, so man kann das Medium quasi noch weiter ausreizen, so
visuell. Genau. Und jetzt, und auch erzählerisch. Und die Franchise-Filme fangen ja jetzt auch an, erzählerisch besser zu werden. Jedenfalls Jujutsu Kaisen Zero.
Okay, point made.
Ja, aber ich finde gerade, das, was du sagst, das passt schon so ein bisschen bei Hosoda, weil sich irgendwie bei Hosoda gefühlt auch nicht die Einstellung irgendwie groß ändert. So. Also die einerseits sind die Messages immer ein bisschen ähnlich, habe ich das Gefühl.
Bin ich auch bei dir, dass irgendwie so der erste Teil des Films total konstruiert wirkt. So. Ich finde den zweiten Teil halt unheimlich toll. Also irgendwann kommt ja auch dieses Thema so irgendwie, solange du quasi dein Avatar hast, hast du eine gewisse Distanz zu jemandem. Und wenn du halt wirklich darauf angewiesen bist, dass er dir vertraut, dann musst du aus dieser Anonymität des Internets irgendwie heraustreten und sowas.
Und meiner Meinung nach ziemlich bescheuert. Als Soziologe. diese These.
Ja, aber es zeigt halt eben, dass er so, dass er wirklich noch so diese alte Denke hat.
Ja, genau, das davon, zeigt
dass er nicht ja. so diesen frischen Wind hat von wegen, ja, schöne neue Welt, wir können da jetzt machen, was wir wollen einfach in diesem You.
Weiß ich nicht, kann ich mich schon reinversetzen? Weil, also, ich wenn ich, keine Ahnung, damals mit Counter-Strike-Spielern oder World of Warcraft-Spielern irgendwie mit denen sozial interagiert hatte, dann war das halt wirklich immer so, wenn die irgendwie Probleme hatten oder so, gab es diese Distanz irgendwie. Also irgendwie, ich weiß, ich habe irgendwie in mir selber immer so gespürt, dass ich jetzt irgendwie jetzt gar nicht so das Bedürfnis habe, irgendwie, was weiß ich, die zu unterstützen mit ihren Problemen, weil es halt diese Distanz halt einfach gab.
Irgendwie. Das ist spannend. Wissenschaftlich ist bewiesen, dass Anonymität auf diese Interaktion fast gar keinen Einfluss hat. Bewiesen ist übertrieben. Einige Studien haben es gezeigt. Darüber, ja. Genau, einige Studien haben es gezeigt und der Diskurs geht eher in die Richtung.
Das ist auch aber eher ja. so meine Erfahrung, muss ich gestehen. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch gewissen Aspekten dann.
Ja, natürlich.
Counter-Strike
ja.
ist halt einfach nur ein Ego-Shooter so. Ja, da, weiß nicht, wie viel man da quatscht über persönliche Probleme.
Eben.
Ich habe da eine Anekdote, die mir mein neuer Vorgesetzter erzählt hat. Das will ich ganz kurz noch machen. Der hat mal League of Legends gespielt und jemand hat ihn beleidigt und der hat einfach gesagt: Hey, how are you? What's happening? Und der hat ihm seine Lebensgeschichte erzählt, dass gerade seine Frau ihn verlassen hat und dass er deswegen ein bisschen Steam rauslassen muss. Und danach hat er ein sehr schönes League of Legends Spiel gespielt. Ohne Beleidigung. Ja.
So sollte unsere Welt das, immer sein.
Das ist jetzt, ja. das ist jetzt die Gegenthese zu diesem Verantwortung aus der Anonymität heraus übernehmen
genau,
und so.
Genau.
Ja, hab's verstanden.
Ja? Apropos Anonymität, seid ihr denn anonym hier? Oder mögt ihr noch andere Shinkai-Filme? Weiß nicht, ist keine gute Überleitung.
Hossoda-Filme meinst du?
Hossoda-Filme, ich bin betrunken, ja.
Ich fand ja den Ame und Yuki eigentlich auch nicht schlecht. So, aber mehr wirklich auch so von der Bildsprache.
Da bin ich bei dir.
Und der Sounduntermalung, die er hatte. Also er hat halt wirklich so eine richtig schöne Familiengeschichte gezeigt, die zwar auch so ihre Probleme hatte, weil da ging es ja darum, dass der Vater quasi sie verlassen hatte.
Der ist gestorben.
War er gestorben sogar in dem
Fall? Der ist gestorben, ja. Er war ja ein Halbwolf und ist dann einfach, also er hat sie auch längers mal verlassen, das ist korrekt, aber ich glaube, der wurde auch am Ende irgendwie dann im Fluss gefunden. Also nicht am Ende, sondern relativ am Anfang, aber das ist sein Ende halt.
Okay, aber ich glaube, das sollte auch irgendwie darauf anspielen, weil Hussu da selber ja von seiner Mutter aufgezogen wurde und ich weiß nicht, ob deren Vater sie einfach irgendwie verlassen hatte. Oder dass dann damit aufgegriffen wurde und er auch gestorben ist. Keine Ahnung. Aber und
damit dann halt verarbeitet hat, ja. Aber ich finde bei Arme und Yuki einfach auch das Frauenbild dann und die starke Frau dann quasi, die ihre Kinder alleine großzieht. Vor allem, das sind ja auch jeweils Mensch und Wolf und bringt natürlich seine ganz eigenen Probleme dann mit sich und wie sie das einfach handelt und daran an der Last einfach nicht zugrunde geht, sondern immer weitermachen kann.
Mhm. Ja, aber auch so ein bisschen die Probleme zeigt und jetzt nicht nur die super starke Powerfrau zeigt.
Ja, natürlich, natürlich.
In dem Fall, ja.
Ich glaube, der Film würde mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte immer noch nicht geguckt.
Ich auch noch nicht.
Mach das.
Ich glaube auch, dass der mir unheimlich gut gefallen würde, ja.
Mein Lieblings-Hossoda-Film haben wir heute auch nicht besprochen. Der Junge und das Biest. Der hat mich damals extrem positiv überrascht, weil irgendwie die Kritiken da nicht ganz so toll waren, oder? Habt ihr das richtig im Kopf?
Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren, warum du den gerade gut fandest. Weil irgendwie hat er auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir.
Weil der für mich es geschafft hat, extrem gut so eine Verbindung zwischen zwei Menschen, ich nenne es jetzt mal Menschen, darzustellen.
Zwei Charaktere.
Zwischen zwei Charakteren darzustellen.
Da muss man tatsächlich sogar sagen, Figuren.
Okay, Figuren, Entschuldigung. Und zusätzlich für mich weitaus irgendwie nachvollziehbarer so diese Charakterentwicklung dargestellt hat. Hossoda erzählt in ganz vielen Interviews darüber, wie wichtig für ihn Entwicklung ist. Also für ihn ist es nicht irgendwie besonders wichtig, dass die Figuren alle unterschiedlich sind, besonders sind, sondern dass die eine Entwicklung durchmachen. Und irgendwie hat der Film es geschafft, dass nicht nur Kyuta hieß der, oder? Kyuta, der Kleine, es geschafft hat, sich zu entwickeln und in seinem Leben voranzukommen und zu lernen, was er machen muss, um Selbstwachen weiterzumachen. So auch sein Ziehvater hier, das große Tier, hat auch genau das Gleiche lernen müssen. Und das fand ich extrem stark dargestellt. Und ich mag diese Arten von Filmen, in denen sozusagen so ein reziproke Entwicklung existiert.
Was Shin euch eigentlich sagen will, er mag Tiere.
Ja, das mag ich auch, aber das hat diesmal mit dem Film nichts zu tun, ausnahmsweise.
Also Junge und das Biest habe ich auch gesehen. Ich fand den allerdings schwächer als Armin Yuki, aber was nicht heißen soll, dass ich ihn schlecht fand. Aber wahrscheinlich reiht es sich dann auch noch hinter Bell ein.
Okay.
Jetzt muss ich noch sagen, was ich gut fand, ne? Also ich weiß, dass dieser Digimon-Kurzfilm, also den kann ich mir halt auch immer und immer wieder angucken.
Der 10-Minuten-Film?
Nee, der 14-Minuten-Film. Okay.
Der etwas längere Kurzfilm. Ja.
Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, fand ich auch sehr gut, aber war wahrscheinlich ein bisschen weiter unten bei mir. Und ich glaube, Bell ist irgendwo so dazwischen.
Bell ist für mich, das kannst du schon schneiden als Teaser, Bell ist für mich der schlechteste Ausholer-Film, den ich bisher geguckt habe.
Gut, dass du Mirai nicht geguckt hast.
Den habe ich nicht geguckt, nachdem dem Bruder gesagt hat, guck ihn dir nicht an.
Nee, mach das nicht. To
be honest, der hat einen super tollen Retro-Charme und auch der Soundtrack ist ultra cool.
Also was Sound und was Bild angeht, ist Mirai wirklich sehr, sehr gut.
Wie Bell.
Aber es fehlt ihm einfach komplett irgendwie an Plot.
Okay, ein bisschen Plot hat ja Bell. So ein bisschen Plot. Das ist halt nicht der Plot, der mir gefällt. Aber ja.
So, ich würde die Sache noch ein bisschen abspeisen. Ich bin dafür, wir geben Bell jetzt eine Wertung von 1 bis 10.
Okay.
Damit uns alle hassen.
Gerne.
Alex, willst du anfangen?
Oh, also ich glaube in meiner Review, was habe ich denen da gegeben? Irgendwie 4 von 5 Sternen oder so? Das also ich müsste dem theoretisch quasi eine 8 geben. Im Ganzen, aber ich habe bei Bell so ein bisschen geschwankt. Also ich schwankte immer so ein bisschen zwischen 7 und 8. Nur weil die Metaebene irgendwie für mich nicht so gut funktioniert oder irgendwie die Message ein bisschen plump ist, die er da versucht rüberzubringen, finde ich ihn trotzdem animationstechnisch und ist vom Sounddesign einfach super gut gemacht. Also gerade diese eine Szene, also die Szene, in der sie singt, welche jetzt? also die rührt mich echt jedes Mal zu Tränen. Die war wirklich, ich fand die wirklich sehr gut einfach. Und deswegen, ich würde glaube ich so zwischen 7 und 8, irgendwie 7,5, 8 ist er bei mir durchaus.
Technisch tolles Motion Capturing auch für Bells Gesangseinlagen.
War das Motion Capturing sogar?
Ich bin mir fast sicher. Ich glaube auch,
ja.
Das sieht zu flüssig und zu wenig. Ja, egal. Levi, deine Note.
Ich glaube, ich habe dir aus der Emotionalität heraus, direkt nachdem ich den Film gesehen habe, irgendwie was von 11 von 10 oder 12 von 10 gesagt. Und die Emotionalität nehme ich wieder ein bisschen raus aus dem Ganzen, ein bisschen nüchterner betrachten und dann wäre ich nicht ganz in Alex-Region, sondern eher so höher, 8,5, ja.
Willst du oder soll ich?
Ich kann gerne machen, wenn du willst. Also ich habe dem Bola vor dem Podcast eine Note gesagt, umso mehr ich drüber nachdenke,
oh Gott,
finde ich ihn eigentlich noch schlecht. Also umso mehr ich darüber jetzt geredet habe und nachgedacht habe, ich habe den Film ja mit Tsubomi zusammengeguckt, wir waren beide sehr enttäuscht, wirklich sehr enttäuscht von dem, was wir erwartet haben. 5,5 von 10, so in etwa, zwischen 5 und 6.
Ich habe mir jetzt schon zweimal gesehen und habe ich das im Podcast schon gesagt? Ich glaube nicht. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe auf dem Scotland Loves Anime im Oktober letzten Jahres, da dachte ich mir halt so, ja, ist ein sehr, sehr guter Film, aber hat eine sehr, sehr breite Zielgruppe, nämlich im Prinzip alle, die mit dem Internet aufgewachsen sind. Und dann gab es halt einfach auf dem Festival Filme, die halt eine sehr, sehr nischige Zielgruppe hatten, wo ich dann zufälligerweise aber genau drin lag. Und die fand ich dann, die haben mich dann halt einfach persönlicher mehr abgeholt, weil sie halt sehr, sehr viel enger irgendwie so von der Zielgruppe ausgerichtet waren. Jetzt mittlerweile habe ich ihn zweites Mal gesehen. Und streng genommen müsste ich jetzt nochmal alle Filme von dem Festival nochmal nachgucken. Aber beim zweiten Mal fand ich ihn besser. Also beim zweiten Mal bin ich rausgegangen, emotional aus dem Film und dachte mir, ich möchte jetzt ein drittes Mal so nochmal gucken und vielleicht auch noch ein viertes Mal.
Hast du gemacht?
Ja, so viel Zeit hatte ich noch nicht.
Weil noch nicht, aber gleich. Im Anschluss.
Ich sag mal erstmal Note. Ich glaube, ich bin bei einer 9 von 10 ungefähr. Ich finde sehr, sehr viele tolle Sachen, über die wir geredet hatten, einfach sehr, sehr toll.
Ja, ist doch schön.
Falls ihr wissen wollt, was das für Sachen war, dann hört euch den Podcast einfach nochmal an. falls ihr euch denkt, nee, ich höre mir einen Podcast nicht zweimal an, so wie ich mir normalerweise auch Filme nicht zweimal angucke, dann könnt ihr einfach unseren nächsten Podcast holen. Und ansonsten hören wir uns da, glaube ich, in dieser Konstellation
nie wieder.
Beim Makoto Shinkai-Podcast wieder oder sowas.
Ah, ja.
Makoto Shinkai als nächstes. Jawohl, machen wir. Shinkai haben wir dieses Jahr nochmal einen Film. Das würde sich ja fast anbieten.
Stimmt, Suzume no Tojimari.
Und danach machen wir Satoshi Kon. Aus irgendeinem Grund.
Und dann kracht ein Krankenwagen in unseren Konbini-Supermarkt rein.
Aus irgendeinem Grund.
Drei Leute haben diese Anspielung verstanden.
Das hätte ich vielleicht sagen müssen. Das ist das Problem von Mamoru Hosoda. Es gibt Satoshi Kon.
Oh Gott. Shin, du bist ein schlechter Mensch. Und mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Danke, dass du dabei warst, Alex.
Ich danke auch.